Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von RM Rudolf Müller Medien. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der aktuellen Staffel des Podcasts Talk for Builders. Mein Name ist Markus Langenbach. Ich bin hier bei Rudolf Müller Medien für das Programm in den Bereichen Bauausführung und Handel gemeinsam mit einem Kollegen verantwortlich. Der zweite Advent ist rum, wir sind kurz vor Weihnachten und das ist die Weihnachtsfolge. Ich würde gerne mit meinem heutigen Gast ein bisschen über den Abschluss des Jahres sprechen, über die Weihnachtszeit, wie sich das in seinem Unternehmen darstellt und dann natürlich auch einen Ausblick nach vorne wagen. Mein Gast ist heute Diplom-Ingenieur Karl Hoffmeister. Er ist Vorsitzender des Verbandes Niedersächsischer Zimmermeister und somit Landesfachgruppenleiter Holzbau im Baugewerbeverband Niedersachsen. So rein virtuell, wir sitzen hier zwar vor den Bildschirmen, aber wir denken uns jetzt mal noch eine Tasse Tee dazu und ein bisschen Wintergebäck und Weihnachtsgebäck. Und vielen Dank für Ihre Zeit für diese Weihnachtsfolge. Herr Hoffmeister, vielleicht stellen Sie sich selbst auch kurz nochmal vor, was machen Sie so den ganzen Tag?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wenn man so einen Holzbauer fragt, was er den ganzen Tag macht, er beschäftigt sich natürlich überwiegend mit dem Holzbau, wobei ich bin ja dann auch nicht mehr das allerjüngste Semester. Das heißt, ich habe hier natürlich in meinem Unternehmen auch gute Leute, die ich mit Aufgaben betraue und die ganz vieles von sich aus organisieren und machen. Und ich beschäftige mich in dem Unternehmen überwiegend mit dem Vertrieb von Produkten und die werden ja immer komplexer. Und die Abwicklung des täglichen Geschäftes und der Zimmerei haben die jüngeren Mitarbeiter übernommen. Und von daher habe ich da relativ viel Freiraum, um mich um diese Themen zu kümmern. Und wenn ich natürlich Freizeit habe, dann kümmere ich mich gern auch nochmal um so Dinge, wie das halt auf dem flachen Land ist. Also Sportverein, Jugendmannschaft, Jugendfußballmannschaft, wo wir eben in der B-Jugend für eine große Gruppe einer Spielgemeinschaft als Hauptsponsor tätig sind, weil mir das schon immer am Herzen liegt, der Jugendsport und dass man jungen Leuten eine vernünftige Basis bietet. Und es hat für uns auch eine interessante Perspektive, weil die B-Jugendlichen sind dann in dem Alter, wo langsam eine Berufsauswahl dann interessant wird, wo wir unseren Beruf dann vorstellen können und wo man namentlich bekannt ist. Und dadurch haben wir halt immer, unter anderem deswegen haben wir halt immer 2 bis 4 Auszubildende pro Lehrjahr. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Basis. Und außerdem macht es mir natürlich auch Freude, das zu begleiten.
Das, vielen Dank für diese Einführung, Herr Hoffmeister. Und da sind wir, glaube ich, schon auch bei einem, würde ich gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, natürlich bei einem sehr bedeutenden Thema im Moment für die Branche, der Fachkräftemangel. Und Sie haben jetzt eine Art beschrieben, wie man sich auch bei jungen Leuten im Gespräch halten kann. Können wir sehr gerne später nochmal drauf kommen. Starten möchte ich aber doch gerne mit der allgemeinen Frage, jetzt so kurz vor Weihnachten, wie schließen Sie das Jahr ab? Wie ist Ihr Eindruck? Wie geht es Ihrem Unternehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Moment?
Ja, wir hatten ein arbeitsreiches Jahr, das muss man sagen. Und wir hatten ja auch noch zwischendurch ein Jubiläum, 150-jähriges Firmenjubiläum, was man eben so in dem absoluten Hochbetriebstempo dann noch mit unterbringen muss, nicht? Und das war schon anstrengend, aber es war halt eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Und meine Mitarbeiter hatten sich mich schon Anfang des Jahres darauf angesprochen und gesagt, Chef, wir wünschen uns aber eine schöne Feier, nicht? Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn die von sich aus schon so früh kommen, dann müssen wir auch eine schöne Feier machen. Und das war also auch ein Highlight dieses Jahr für uns. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch arbeitsmäßig schöne Projekte bearbeitet und vom Holzbau hoch interessante Projekte. Und ich denke, im Großen und Ganzen haben wir das Jahr gut überstanden und auch abgewickelt. Mancher Kollege aus dem Rohbau guckt dann schon auch mit ein bisschen Neid auf die Holzbauer, nicht? Weil uns hat es da nicht ganz so schwer getroffen, wie es jetzt im Augenblick dem einen oder anderen Maurermeister, Rohbauunternehmer geht, nicht? Also von daher sind wir mit dem Verlauf des Jahres sehr zufrieden.
Das freut mich zu hören, wo Sie das ansprechen. Glauben Sie, Sie sind insgesamt gut aus der Krise oder Sie bewegen sich insgesamt gut in der Krise oder wird es Sie einfach später treffen? Die Sorge könnte
ja, ich glaube, wir haben schon sehr frühzeitig auf das Thema nachwachsende Rohstoffe nachhaltiges Bauen gesetzt. Wir haben mittlerweile im Sommer diesen Jahres auch noch ein Ingenieurbüro gegründet in unserem Unternehmen als anhängendes Unternehmen, wo wir das Thema Nachhaltigkeitszertifizierung, energetische Fragen direkt beim Kunden anbringen können und im Vorfeld schon in diese Fragen beratend mit einsteigen können. Und das, denke ich, war auch ein wichtiger Faktor, damit wir in Zukunft diese Themen sachlich, fachlich vorausschauend besetzen können und dadurch eben auch dieses Jahr schon eine Menge Aufträge generieren konnten, auch fürs nächste Jahr, nicht? Also das heißt, diese Thematik, da haben wir, glaube ich, frühzeitig auf das richtige Thema gesetzt und das natürlich auch mit Personal hinterfüttert. Und wir können, wie gesagt, die förderfähigen Kredite können wir organisieren, wir können die Voraussetzungen dafür schaffen und sind so immer frühzeitig am Kunden und auch wissen wir, was wirtschaftlich möglich ist. Und das ist ein großer Vorteil, so wie wir das dieses Jahr festgestellt haben. Aber auch in der Region nimmt man uns als kompetentes Unternehmen in Sachen nachhaltiges Bauen wahr. Und das ist ja eine Sache, die sich über Jahre anbahnt. Und wir merken jetzt auch, dass das immer wichtiger wird für uns.
Das klingt sehr interessant. Das ist also eine Ausweitung Ihrer Geschäftstätigkeit, ne, die Sie
genau.
Und Sie haben die Notwendigkeit haben Sie gesehen am Markt. War das Ihre Entscheidung? Wie lange hat, wenn ich da fragen darf, wie lange ist dieser Gedanke gereift, bis es zur Gründung des Büros kam?
Ja, man merkte ja, dass diese energetischen Gebäudeberatungen, die ja doch sehr viel umfangreicher geworden sind in den letzten Jahren, dass die doch einen großen Punkt ausmachen, vor allen Dingen, weil im Vorfeld schon häufig eine Entscheidung getroffen wird von Energieberatern, die im Grunde im Holzbau nicht so richtig fit sind. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern einfach mal eine Feststellung. Und wir haben gesagt, das sind die Stellschrauben, die ziemlich über Kosten, Mehrkosten, Minderkosten entscheiden. Wenn man die rechtzeitig richtig stellt und mit den richtigen Konzepten kommt, dann kann man durchaus wirtschaftlich bauen. Und das war für uns die Entscheidung. Das haben wir mehr oder weniger ja vorher auch schon mit angestoßen. Aber wir wollten dann jetzt auch in die Initiative gehen und unseren Kunden sagen, wir können euch das jetzt bieten von Anfang an. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die so in den letzten 2 Jahren richtig intensiv gereift ist. Mhm. Und dann haben wir uns nach dem richtigen Mitarbeiter umgesehen, also den Geschäftsführer für dieses Ingenieurbüro, ein junger Ingenieur, der sehr interessiert an diesen Themen ist, der dann als Geschäftsführer auch das Planungsbüro für Energieberatung und Effizienz führt.
Und ich finde eine Neugründung, das ist ja direkt so die große Lösung, die 100% Lösung. Die Zusammenarbeit mit einem bestehenden Büro kam für Sie nicht in Frage?
Für uns war die kurzen Wege wichtig. Ich will sich vorstellen, wenn wir hier Projekte kalkulieren, wir kalkulieren häufig gesamte Projekte, wo wir dann einmal die Förderkulisse mit berücksichtigen in der Kalkulation von Anfang an. Und dann auch die Detaillösung. Und da ist natürlich wichtig, dass man das Gespräch direkt mit dem jeweiligen Fachingenieur haben kann. Und das heißt, wenn ich so ein Konzept zum Beispiel aus der Taufe hebe, setze ich mich sofort mit dem Fachingenieur zusammen und wir diskutieren dann die Systematik und versuchen dann eine kostenoptimierte Lösung für den Kunden zu finden. Und von daher ist der kurze Weg da aus meiner Sicht extrem wichtig.
Okay. Ja, da sind wir auch direkt schon, sind wir in den Themen dieser aktuellen Staffel. Stichwort Nachhaltigkeit, energieoptimiertes Bauen. Sehen Sie, gibt es da bei Ihnen oder haben Sie einen Businessplan aufgestellt und sagen Sie, Sie wollen in den nächsten 3 Jahren 20% Ihres Umsatzes mindestens mit diesen Themen machen? Oder gehen Sie da anders ran? Wie ist das?
Mir nicht unverschämt werden, aber wir machen eigentlich schon 100% des Umsatzes. Nein, ja. Ist leicht übertrieben, aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, also dieses Thema Nachhaltigkeitsnachweis und so weiter. Aber wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, man kommt ja automatisch immer mehr an diese Stelle, wo man sagt, wie kann ich es denn für den Kunden optimieren? Welche Auswirkungen hat es denn für ihn positiv und auch natürlich für unsere Umwelt? Und ich bin ja schon ein bisschen länger im Geschehen. Und diese Baustoffe, die wir jetzt verstärkt verwenden wieder, und das ist ja eigentlich gar nichts Neues. Wenn ich mich so an meine Jugend erinnere, dann haben wir ja mit diesen Baustoffen ganz häufig gearbeitet und wir sind vor allen Dingen mit dem Material deutlich sorgfältiger umgegangen. Das heißt, wenn ich sehe, was wir heute wegwerfen an wirklich erstklassigen Hölzern, die wir einfach nicht mehr verarbeiten können, weiter nutzen können. Nicht? Dann, und ich vergleiche das so, als ich 16, 17 war und ich hier mithelfen musste und wie sorgfältig wir jedes Stück beiseite gelegt haben und wieder genutzt haben. Nicht? Also da haben wir schon auch noch Nachholbedarf und das ist ja auch sinnvoll, dass man das Material eigentlich bis zum letzten Stück optimal nutzen kann. Und wenn wir da ein bisschen wieder gedanklich dahin kommen, das war also das Optimieren, dann ist das sicherlich für alle Beteiligten gut. Erstmal haben wir mehr Material zur Verfügung. Wir können die Preise ein bisschen wirtschaftlicher gestalten. Und der Rückbau und die Wiederverwendung ist natürlich auch eine ganz andere Liga, als wenn man immer nur einen großen Container holt und rein und weg. Ne?
Das finde ich, es klingt sehr klug und gut, was Sie da sagen. Leider muss man ja fast sagen, eine Selbstverständlichkeit, so wie Sie auch darauf hinweisen, dass man mit Dingen sorgfältig umgeht und sparsam. Da scheint es in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft andere Tendenzen gegeben zu haben und jetzt besinnen wir uns wieder darauf. Und gerade Sie als Holzbauer, glaube ich, sind da argumentativ ja auch gut unterwegs.
Ja, es ist wie immer im Leben alles ein Wohlstandsthema, nicht? Wenn es der Ersatz, egal was es ist, ob das beim Baumaterial ist, bei Bekleidung oder wo auch immer, wenn der Ersatz relativ schnell und preiswert zu beschaffen ist, nicht, dann denkt man weniger darüber nach, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn. Und da bin ich aber anders sozialisiert, in einem Betrieb groß geworden und wo man sagt, was brauche ich denn wirklich und was macht Sinn? Das heißt nicht, dass man nun jeglichen Luxus absagt, nicht? Man darf sich ruhig mal was gönnen, aber unnötige Dinge anzuschaffen, nicht zu benutzen und dann wegzuwerfen und damit die Umwelt zu belasten, das ist sicherlich nicht sinnvoll. Und da haben wir mit Sicherheit auch ein großes Potenzial, auch noch ohne große Schmerzen einzusparen, nicht? Und das Geld für sinnvolle Dinge auszugeben, nicht? Und ich glaube, dieses nachhaltige Bauen und Denken, das bringt uns automatisch dazu. Und dann werden wir natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen merken, das Entsorgen wird teurer, die Energie wird teurer. Nicht, dass wir also da wieder ein vernünftiges Maß finden müssen. Und von daher bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass sich das auch einstellen wird. Ne?
Dieses vernünftige Maß, was Sie ansprechen und was Sie, glaube ich, auch schon leben, spüren Sie das auch bei Ihren Kunden? Gibt es da eine Veränderung in der jüngeren Vergangenheit mit den Gedanken, mit den Kunden auch an Sie rantreten, was Sie für Gebäude haben wollen?
Ja, also man muss das auf jeden Fall so sagen. Einmal gibt es ja praktische Vorteile für den Holzbau, nicht? Also die Geschwindigkeit, die Maßgenauigkeit, dass es trocken ist und so weiter. Aber das Thema Holz und Nachhaltigkeit merkt man zunehmend, dass das in der Denke eine Rolle spielt. Und ich habe zum Beispiel viele jüngere Kunden, die dann kommen und die auch bauen wollen, ungewöhnlich. Also wir bauen nicht viel Einfamilienhäuser, nicht? Aber ich habe eigentlich regelmäßig doch Anfragen aus der Region, die dann sagen, Mensch, wir wollen möglichst ein Holz bauen und uns ist das wichtig, dass wir nachhaltig bauen und CO2-neutral bauen möglichst. Und das merkt man, das ist ein Prozess, der jetzt immer mehr ins Rollen kommt. Und auch bei gewerblichen Bauten spielt das mit weiterhin jetzt eine Rolle. Das hängt auch mit der CO2-Zertifizierung natürlich zu, die kommen wird, dass die Leute schon bewusst hingucken. Und ich habe das gerade aktuell für zwei Kfz-Betriebe, die sonst nur Stahl gebaut haben, nicht? Die also jetzt auch in Holz denken und bauen wollen, einfach um da auch eine vernünftige Zertifizierung für Gebäude mit hinzubekommen, nicht? Und das auch das Thema Heizen, eine Geldfrage ist mittlerweile, nicht? Und nicht so nebenbei läuft. Das ist natürlich, ergibt sich dann automatisch auch aus dieser ganzen CO2-Besteuerung, die wir haben werden in Zukunft.
Kurz mal zur Konkurrenzsituation. Sie erwähnten eben den Rohbauer. Sie sind ja selber auch im Baugewerbeverband Niedersachsen unterwegs. Wie sind Sie mit Ihren Kollegen von der massiven oder mineralischen Truppe unterwegs? Werden Sie als stetig wachsender Konkurrent wahrgenommen oder ergänzen Sie sich?
Naja, man muss das so, ist ja ein langwieriger Prozess. Erst hat man über uns gelacht, als wir gesagt haben, wir wollen Gebäude bauen. Ich habe das ja von Anfang an verfolgt und habe ganz oft vor der Tür gestanden, hätte gesagt, das Gebäude hätte ich auch gerne gebaut. Aber im letzten Moment wurde die Entscheidung dann doch für einen vernünftigen Baustoff getroffen, nicht? Also einen ordentlichen Baustoff. Und von daher haben wir uns natürlich unheimlich angestrengt. Also wenn ich mal so die Jahre zurückverfolge, wo ich auch für Holzbau Deutschland im Vorstand tätig war, war geprägt von ganz viel Aktivität und Mühe, in diesen Markt reinzukommen und Dinge alles dafür zu tun. Und erst hat man gelacht, dann hat man uns bekämpft oder bekämpft uns immer noch mit Falschaussagen, sachlich-fachlichen Falschaussagen, nicht, die wir ja aber weitestgehend widerlegen können. Aber man merkt auch, der Respekt steigt. Ne? So, und das ist also auch wichtig. Und ich habe immer meinen Kollegen im Baugewerbeverband gesagt, wir sind ein Baugewerbe, wir müssen die Dinge gemeinsam lösen. Und ich finde es halt schade, dass der Zentralverband des Baugewerbes im Grunde sich fast gar nicht bewegt hat in die Richtung, aus meiner Meinung. Also wird, mancher einer andere wird es natürlich anders sehen. Aber ich hätte erwartet, dass wir als Baugewerbe den Menschen und der Politik eine Perspektive aufzeigen, wie das Bauen aussehen könnte in 2030, in 2035, in 2040. Und da hat man meiner Meinung nach immer noch nicht den Ernst der Lage erkannt. Die Zimmerer haben sich da auf einen ganz anderen Weg gemacht. Und das spürt man halt nicht, dass da Verunsicherung da ist, dass man sich auch auf den Weg machen möchte, aber man weiß nicht wie und irgendwie ist man dann doch wieder zu bequem. Das heißt so, also diese Fragen sind noch nicht so weit angekommen im Bauhauptgewerbe, aber sie werden es, nicht? Also da bin ich von überzeugt, das dauert noch ein bisschen. Und dann werden wir auch als Baugewerbe als Ganzes Lösungen anbieten müssen, nicht? Also ganz ohne Beton wird es nicht gehen, ganz ohne Stahl wird es nicht gehen, ganz ohne Glas wird es nicht gehen. Aber das bestimmende Produkt muss das sein, was im Grunde umweltpositiv ist, und das ist das Holz. Das müssen wir halt sehen. Und wenn man mal interessanterweise auch die Entwicklung bei den Lehrlingszahlen und auch bei den Meisterprüfungsausbildungen sieht, haben ja die Zimmerer gewaltig aufgeholt. Daraus ergibt sich am Ende schon alleine die Logik, dass der Holzbau steigen muss, zwangsweise. Und dann kommen eben noch solche Dinge dazu, wie die Vorfertigung, Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen mehr Dinge vorbereiten, mehr Dinge vorplanen. Und das ist alles, was für den Holzbau spricht. Und ich glaube, das ist mein Eindruck, dass die Rohbauer das mittlerweile auch sehen und dass sie jetzt versuchen, das irgendwie den Anschluss zu finden. Und ich glaube, die werden schon mit uns auch in Zukunft deutlich mehr sprechen und kooperieren, werden uns nicht mehr einfach als lästiges Anhängsel sehen, was man eben irgendwie mitschleppen muss, ne?
Ja, also ich glaube, das wäre eine wünschenswerte Situation, wenn man, und das haben Sie ja nun im Detail ausgeführt, wir müssen uns um die Umweltaspekte von des Bauens und des umweltbeeinflussenden Aspekts des Bauens, damit müssen wir uns beschäftigen. Es gibt Baustoffe, die eine bessere CO2-Bilanz haben als andere. Und dann, glaube ich, ist es am Ende, dann sollte es eine sinnvolle Kombination all der von Ihnen genannten Baustoffe sein. Ich glaube, auch niemand will dogmatisch unterwegs sein und 100% Holzhäuser oder 100% Betonhäuser bauen. Jeder Baustoff hat ja auch seine bestimmten Vorteile. Wenn man das klug kombiniert und so, wie Sie sagen, am besten noch im Schulterschluss der einzelnen Gewerke, wenn das Baugewerbe dem Markt dort ein Angebot machen kann, das wäre, glaube ich, die weiseste Vorgehensweise.
Ja, also wir vergessen immer den Kunden. Unser Kunde ist im Grunde der Bürger, nicht? Der Bürger hat ein Bedürfnis, der möchte ein Gebäude haben, was für ihn nutzbar und bezahlbar ist. Und darüber hinaus soll es nachhaltig sein. Und da gibt es dann teilweise Diskussionen, die völlig daran vorbeizielen, dass es ja überhaupt einen Bewohner und einen Kunden gibt, nicht? Und daran merkt man, man beschäftigt sich eigentlich mehr mit sich selber als mit den Kunden. Und dann ist natürlich auch die Politik gefragt, solche unsinnigen Dinge wie eine Mietpreisobergrenze dogmatisch einzuziehen, obwohl man genau weiß, dass das Bauen das Doppelte kostet. Das heißt, also damit wird man das Problem nicht lösen, nicht? Also man muss da deutlich flexibler werden, gedanklich. Und wenn das finanziell nicht reicht, dann muss man überlegen, wie man solche Themen unterstützt, sei es durch Mietzuschüsse, wie auch immer. Aber man kann jetzt nicht das Bauen zurückfahren und Sie werden sicherlich gleich nochmal auf das die Gebäudeklasse E kommen. Nicht? Also das ist ja auch ein Thema, was ja völliger Unsinn ist und da werde ich auch.
Können wir jetzt gerne, ich wollte zwar eigentlich einen Schwenk zu den Mitarbeitern machen, aber dann schieben wir das noch ein paar Minuten. Ja, gerne Ihr Gedanke zum Gebäudetyp E, der ja jetzt auch ein bisschen in dem im aktuellen Ampel aus etwas stecken geblieben ist, der Gesetzentwurf. Wie sehen Sie aber das ganze Thema?
Also das ist ja überwiegend eine rechtliche Frage. Und welcher Bauunternehmer soll denn über diese rechtliche Kernkompetenz verfügen, dass er beurteilen kann, ob sein Gegenüber in der Lage ist, das technische Wissen zu haben. Also von da alleine ist das ja schon völlig unsinnig. Das heißt, man steht ja sofort in der Haftung und kommt da auch nicht raus. Und damit unterschreibt man ja sein eigenes Todesurteil nicht. Das heißt, wer solche Gebäude baut und sich darauf verlässt, dass die technische Kompetenz bei seinem Gegenüber auch vorhanden ist, der bewegt sich ja wirklich auf dünnem Eis. Und dass wir jetzt dann Decken bauen wollen ohne Schallschutz, da fehlt mir die Fantasie, nicht? Also auch wenn man eine günstige Mietwohnung hat, aber dass man sich vorstellt, dass auf einer Beton- oder Holzdecke ohne Estrich darüber gewohnt wird und wo die Leitungen und diese Dinge alle hin sollen. Also bitte, das so schlecht haben wir noch nicht mal nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut, nicht? Und das kann nicht unser Maßstab sein. Und dass wir die Baustoffe nachhaltig verwenden, dass wir die Kosten an der Stelle nicht versenken, sondern die Kosten entstehen an ganz anderen Stellen, nicht? Und wenn man mal sieht, wie
Ihrer Meinung nach, wo entstehen die Kosten?
Ja, ganz hohe Kosten entstehen wohl im Vorfeld. Baugenehmigungskosten, Auflagen der Ämter, sprich untere Wasserbehörde, untere Naturschutzbehörde, Denkmalpflege. Jeder möchte irgendwo noch ein paar Auflagen reindrücken, nicht, die dann zu irren Kosten führen. Nicht? Und das sind ja im Vorfeld Kosten, die ja auch alle mitgetragen werden müssen. Und dann tut immer so, als wenn die Baukosten eskalieren, aber der große Kostenblock, mit der größte Kostenblock, meine ich, ist damit vergraben. Und man sieht dann überall eine Linie. Das heißt, wenn ich in einem Gebiet bin, wo Hochwassergefahr ist, habe ich sicherlich andere Dinge zu beachten als im flachen Land. Aber wenn ich überall dieselben Anforderungen stelle, dann sagen wir, Leute, ihr seid hier am Limit vorbei. Und auch das Thema Denkmalpflege ist aus meiner Sicht völlig am Ziel vorbeigeschossen. Die Republik ist 20 Mal umgegraben. Wir müssen an jeder Stelle wieder umgraben, gucken, nicht? Dann findet man nichts, dann regnet es in den Graben rein, dann kommt die Unterwasserbehörde und sagt, nee, wir können jetzt nicht anfangen, weil da sind jetzt Lurche drin, da müssen wir warten, bis die Lurche weg sind, dann vergeht wieder ein halbes Jahr, da muss, nicht? Und diese sowieso Kosten, die eskalieren mittlerweile alle, dann muss man die Genehmigungsgebühren, auch bei den Prüfingenieuren, sind wir teilweise, wird da über das Ziel auch mal hinausgeschossen, wo einfach zu viel Aufwand ist. Und diese Fragen, das addiert sich auch, nicht? Und im Brandschutz ist es ähnlich. Es gibt ja Praktiker, die unheimlich gute Brandschutzlösungen bringen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man zum Beispiel wie ein Sachverständiger in der Statik auch ein Brandschutz-Sachverständiger, ein Brandschutzgutachten stellt. Und nicht, dass dann der Landkreis X und Y seine eigenen Leute darauf ansetzt, die fachlich, sachlich überhaupt gar nicht in der Lage sind und dann immer Maximalforderungen stellen. Und das sind so typische Kostentreiber, nicht? Also, oder so gibt's, die könnte man ein abendfüllendes Thema machen, was man so jeden Tag erlebt, nicht?
Das heißt, Sie sehen die Probleme eigentlich viel mehr um das Bauen herum, in der Auflagensituation, in der Ämtersituation und gar nicht das Problem jetzt oder Sie sagen sogar, es ist an der falschen Stelle angesetzt, wenn man jetzt plötzlich den Schallschutz reduziert, weil man meint, dadurch die Baukosten senken zu können. Das ist ja fatal eigentlich, ne?
Ja, also man muss ja auch, die Bewohner haben ja auch ein bestimmtes Recht auf ein angemessenes Wohnen, so will ich es mal nennen. Das heißt, das muss kein Luxus sein. Aber das war jetzt in bauliche Situationen zurückfallen, die ja 60, 70 Jahre zurückliegen. Das kann es nicht sein. Und mein Vorschlag war, wir hatten jetzt letztes Jahr hier parlamentarisches Frühstück, dass man einfach die Dinge, die man macht, in die unteren Baubehörden mit transportiert, das heißt, dort Weiterbildungsmaßnahmen organisiert, die mit bezahlt, ja, auch vom Land her, um dann die Möglichkeiten aufzuzeigen, weil ganz vieles ist einfach auch, weil das Wissen nicht so ist, wie es sein sollte und weil man sich dort sperrt, weil man einfach gar nicht die Möglichkeiten sieht, nicht? Wenn wir jetzt die neue Musterholzrichtlinie einführen, wird genau dasselbe Thema kommen und da hatte ich angeregt, dass man Bildungsmaßnahmen, Videokonferenzen zur Weiterbildung zum Beispiel von den Mitarbeitern in den Baubehörden macht, die es umsetzen müssen. Und
dass wie ist das da angekommen, der Vorschlag?
Ja, die Politik fand das gut. Wie jetzt das tatsächlich aber umgesetzt wird, das ist ja immer, desto weiter das nach unten gebrochen werden muss, desto schwieriger wird es ja. Und da müssen halt alle auch ein bisschen bereit sein, mitzumachen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Bereitschaft schon dafür da. Also die Leute wollen sich ja nicht per se sperren gegen solche Dinge, sondern da muss einfach eine Basis geschaffen werden. Und das war einfach da. Es gehen jetzt viele Altgediente, Mitarbeiter der Bauordnungsämter in die Renten und die jüngeren Leute sind einfach noch nicht so weit. Die müssen halt auch da hingebracht werden, sachlich, fachlich. Und das finde ich, das Geld wäre da extrem gut ausgegeben, um einfach diese baulichen Dinge, die da teilweise maximal vorgestellt werden, um die auf ein normales Maß zurückzudrehen.
Okay. Ja, Herr Hofmeister, vielen Dank für diese Einschätzungen zum Gebäudetyp E oder dem erleichterten Bauen. Ich glaube, so wie Sie sagen, wir könnten den ganzen Abend noch darüber reden. Die Zeit haben wir jetzt nicht. Lassen Sie uns mal umschwenken zu Ihren Mitarbeitern und Thema Fachkräftemangel. Jetzt auch nochmal wegen Weihnachten. Frage, gab es schon eine Weihnachtsfeier bei Ihnen und wie ist es angenommen worden oder kommt es noch?
Nein, das werden wir am 20. machen, weil wir jetzt ja die etwas größere Feier schon im Frühherbst hatten. Wird das dies ein bisschen kleiner ausfallen. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben gesagt, sie wollen sich selber einen kleinen Weihnachtswald in der Vormontagehalle machen. Das heißt, das machen wir ganz hübsch. Schneiden mal einer Plattenbearbeitung zwei, drei Holz, OSB, Tannenbäume aus und so weiter. Und da wird ein bisschen geschmückt und ein paar Kerzen auf den Tisch. Und dann lassen wir Catering kommen und dann lassen wir das Jahr nochmal so ausklingen, alle mal zusammen. Und das finde ich halt auch immer wichtig, weil wir sind ja auch zum Teil auf Montage und dass die Leute sich einfach mal wieder alle auch zusammen sehen. Und das ist auch mal gut besucht. Und da wird jetzt auch, denke ich mal, nochmal jeder an Bord los. Und dann klingt das entsprechend aus. Und dann war es
sehr schön. Wie viele Mitarbeiter sind es jetzt aktuell ungefähr?
Wir haben jetzt hier bei uns 40
Mitarbeiter. Und das Jubiläum im Herbst, war da Ihre Truppe auch eingebunden? Haben die
das war hauptsächlich, sagen wir mal, ein Wunsch, dass man nochmal gemeinsam eine schöne Feier macht.
Insgesamt, wie ist es mit Thema Belegschaft, Mitarbeitersuche? Sie sagten eben, Ihr Unternehmen ist ja auch in der ländlichen Region. Finden Sie noch die Leute, die Sie brauchen? Und Sie erwähnten ja ganz zu Anfang auch ein Mittel, wie Sie Nachwuchs werben, aber so insgesamt, wie sieht's aus?
Ja, es ist natürlich schon so, dass die Arbeitskräfte nicht reichlich auf dem Markt sind, aber das waren sie eigentlich noch nie. Ne? Also man darf das nicht verkennen. Ich habe das schön mal aufgearbeitet im Rahmen des Jubiläums. Ne? Und wenn man mal so zurückverfolgt, die Geschichte, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wie viel dann geblieben sind, wie viel auch einmal weg mussten aus der Firma, wie wenige nur wiedergekommen sind. Nicht? Und wenn wir heute sehen, ich kann mich noch erinnern, so in den Ende der 70er Jahre war es ja auch schon mal so, dass das Baugewerbe einen ziemlich starken Strukturwandel hatte. Nicht? Und man muss sich halt in der Region, ist glaube ich wichtig, als seriöses, solides Unternehmen etablieren. Das habe ich gelernt mittlerweile, dass die Mitarbeiter auch wissen wollen, wir haben hier eine Zukunft in dem Unternehmen und das muss auch kommuniziert werden. Und da haben wir uns eigentlich auch immer klar und deutlich platziert. Und dann ist es natürlich so, wir haben halt nicht diesen großen Wettbewerb durch Industrieunternehmen, weil die schwächeln alle, nicht? Also ob es Bosch ist, zum Beispiel Hildesheim, ist ja nicht weit entfernt, die entlassen wieder Leute. VW schwächelt ziemlich, Conti schwächelt ziemlich. Nicht? Also es gibt ja einige, die jetzt also todsicher super Auftraggeber waren und auf einmal raucht es da richtig, nicht? Und vor dem Hintergrund sind wir dann immer noch ein relativ sicherer Arbeitgeber, nicht? Und haben dann auch einen gleichmäßigen Zulauf. Das heißt, aus Familien, deren Mitarbeiter bei uns sind, werden dann auch mal Verwandte oder Kinder mal motiviert, hier ein Praktikum zu machen. Und dann bleibt doch auch der ein oder andere mit. Das heißt also, das ist immer möglichst eine geringe Fluktuation, ist unser Ziel, dass wir also die Mitarbeiter lange halten. Und die wissen auch, wer hier körperlich angeschlagen ist. Für den finden wir auch eine Arbeit normalerweise, die jetzt auch dann hier im Betrieb weiter Möglichkeiten schafft. Ne? Ich habe jetzt gerade einen Mitarbeiter aus der Vormontage, den habe ich hier mit ins Büro in den Einkauf gesetzt, nicht? Weil der weiß genau, was für Gerätschaften her müssen. Der hat sich eingearbeitet und macht seinen Job hervorragend. Nicht? Und also diese Perspektiven versuchen wir halt auch immer aufzubauen. Ne?
Schön, das klingt nach einem sehr guten, engagierten Familienunternehmen, so wie Sie das beschreiben. Sie kümmern sich um die Leute, auch wenn es gesundheitlich mal Probleme gibt. Und Sie sagten, dass Sie auch ja Ihr Unternehmen als seriöses in der Region etablieren wollen. Dazu zähle ich auch, und das habe ich auf Ihrer Website gesehen, das soziale Engagement in der Region. Sie haben eben schon was geschildert im Sportbereich. Gibt es noch andere Dinge, die Sie machen? Ich meine, da wäre was mit einem Bürgertaxi gewesen oder Mobilitätstaxi.
Wenn man hier auf so einem Dorf ist, nicht, dann stellen natürlich die auch Wünsche. Ich war 20 Jahre war ich hier im Rat, nicht? Also als Ratsherr, dann lernt man halt auch mal die Nöte der Menschen kennen. Das heißt, die interessiert eigentlich nicht, was hat der Hofmeister für ein Problem, hat er genug Aufträge, sondern die interessiert, wie komme ich eigentlich von A nach B, nicht? Und wann geht die Beleuchtung des Nachts aus, nicht? Wenn ich zweimal im Jahr vom Geburtstag komme, dass ich keine Angst habe und solche Fragen. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn jetzt zum Beispiel solche Dinge, Anschaffung eines Bürgerbusses, dann unterstützen wir das natürlich auch, nicht? Und weil uns das auch am Herzen liegt, dass die Menschen Kommunikation haben oder wo wir eben immer auch unterstützen. Wir haben hier eine Lebenshilfewerkstätte, nicht? Also das war auch der Bereich, wo wir dieses Jahr unsere Hauptspende gemacht haben, nicht? Also das heißt, da gibt es eine Reittherapie und da gibt es Menschen aus wirtschaftlich schwächeren Familien, die können für ihre Kinder, die jetzt gehandicapt sind, nicht solche Reittherapie irgendwie finanzieren. Und dann haben wir dafür halt gesagt, ein Teil des Geldes aus dem Jubiläum geht dann zum Beispiel dahin, dass die Kinder mit Handicap dann auch an so einer Reittherapie teilnehmen können. Und das liegt uns auch allen hier am Herzen, nicht? Also solche Dinge zu tun. Aber wichtig ist uns auch so halt, wie gesagt, im sportlichen Bereich, nicht? Dass die Jugendlichen auch eine Perspektive haben, da in dem Verein zu bleiben. Und es wird alles ehrenamtlich organisiert, nicht? Und man weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, nicht? Und versucht das natürlich in dem Rahmen, wie es geht, auch zu unterstützen.
Sie sagten eben, dass die Probleme des Unternehmens Hofmeisters, das interessiert die Leute weniger, sondern die haben ihre eigenen Probleme. Wird denn gesehen, was sie Gutes tun? Also ist das mal bei einem Mitarbeiter in einem Bewerbungsgespräch mal gefallen oder auch, dass ein Kunde das mal lobend erwähnt hat oder mitbekommen hat?
Das wird mal wahrgenommen, aber ich glaube, das ist das ganze Paket, ne? Also wenn sie über Jahre so in so einem Bereich tätig sind, dann wissen die schon, wenn mal der Weihnachtsbaum aufgestellt werden muss und da brauchen wir mal einen Kran, nicht? Dann rufen wir mal bei Hofmeister, der schickt den schon mal und er stellt da auch keine Rechnung für, sondern das wird dann so mal gemacht, nicht? Und solche Themen eben, oder wenn irgendwo mal am Radweg eine Schutzhütte gebaut werden muss, dann sorgen wir dafür, dass das Material fließt und dass dann vielleicht zwei Auszubildende nochmal mit dazukommen und das mit unterstützen, nicht? Und solche Themen eben, nicht? Und im Laufe der Jahre etablieren sich da und sie kriegen einfach ein vernünftiges Image im Umkreis, nicht? Wo die sagen, Leute, ja, das wissen wir, da geht es einigermaßen solide zu, ne?
Herr Hofmeister, die Zeit schreitet voran. Hier werden auch schon Tee und Weihnachtsgebäck werden schon knapp, so langsam. Lassen Sie uns vielleicht kurz noch in die Zukunft schauen. Sie haben eben schon über das nachhaltige Bauen und die Notwendigkeiten gesprochen. Vielleicht ist noch mal doch ein bisschen konkreter. Wie sehen Sie die Zukunft des Bauens? Und ich möchte auch Ihnen die Frage stellen, die ich all meinen Gästen in dieser Staffel gestellt habe. Wenn Sie an das Jahr 2040 denken, was wünschen Sie sich? Wo steht dann der Bau und was soll sich entwickelt haben?
Es ist natürlich immer schwierig in diesen Zeiten, wo sich ganz vieles ganz schnell ändert, 16 Jahre nach vorne zu gucken. Aber ich glaube, dass wir deutlich mehr vorgefertigt bauen müssen. Heißt also einmal genau überlegt, Material optimiert, aber auch eben Installationen, soweit es geht, mit vorbereiten, dass wir also die Bauzeiten vor Ort reduzieren, weil wir einfach immer die Thematik haben, wenn Mitarbeiter auf den Betriebsgelände tätig sind, dann können sie ihre Zeit planen, nicht? Die Familien haben ja auch ein Recht, die Frauen arbeiten häufig, die Kinder müssen versorgt werden. Das heißt, das wird ein ganz wichtiges Thema für die Fachkräftegewinnung sein, dass man kalkulierbare, klare Arbeitszeiten hat. Die Arbeitsplätze müssen sicher sein. Das heißt, die Gefahr, sich körperliche Schäden zuzuziehen, muss aufs Äußerste reduziert werden. Und dann ist es eben so, dass wir deutlich mehr Dinge zusammenfügen müssen, nicht? Also die Qualität muss steigen. Es darf nicht jedes Mal ein Abenteuer sein, wenn man baut als Bauherr, sondern es muss ganz einfach klar sein, wenn ich das Produkt X beim Zimmerer bestelle oder beim Holzbauer, dann kommt das in der vorhergesagten Qualität und auch was die Einbauten betrifft, wie wir es im Grunde aus der Autoindustrie kennen. So ähnlich stelle ich mir das vor und ich glaube, in dem Bereich des vorgefertigten Bauens wird es auch so kommen, dass wir mal umsetzen können, aufgrund der Kenntnisse der Mitarbeiter, aber auch der EDV. Und der Planung, die wir haben, der Zuschnittanlagen, werden wir das hinbekommen. Nicht? Und auf der anderen Ecke werden wir immer Zimmerer haben, die reparieren müssen. Nicht? Es gibt einen hohen Maß an Bestandsbauten. Da ist im Grunde die Kompetenz gefragt, der Zimmerer auch mal reparieren zu können. Und da wird es auch immer Bedarf geben, steigenden Bedarf, glaube ich. Nicht? Also das heißt, wir werden diese zwei Dinge sehe ich auch die nächsten Jahre einmal nach wie vor der klassische Zimmerer, der Dinge repariert, Dinge ergänzt mit seinem handwerklichen Können. Und auf der anderen Ecke werden wir eben, dass mehr Holzbaubetriebe in den klassischen Baubereich reingehen mit einem hohen Maß an Vorfertigung und Weiterentwicklung. Und auch die Fertigungsart wird sich deutlich weiterentwickeln, automatisieren. Und ich glaube, dass wir das, was wir heute in der Vormontage vielleicht mit 8 Mitarbeitern machen, werden wir dann vielleicht mit 3 oder 4 Mitarbeitern machen. Und die anderen 3 oder 4, die wir statt in der Vormontage haben, die werden dann innen Dinge montieren, sprich also sanitäre Einrichtungen, elektrische Einrichtungen, solche Fragen. Das heißt, wir werden nicht weniger Leute brauchen, sondern wir werden diese Leute eben noch mehr einsetzen müssen für andere Dinge, um andere Mangelbereiche, dazu gehört besonders Heizung, Sanitär, Elektro, dass wir das mit abwickeln können. Und das können wir aufgrund der Planungskompetenz mit Sicherheit schaffen. Und das wird ein ganz großes Thema werden.
Herr Hofmeister, vielen Dank für diese Einschätzung und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke gleichfalls.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit Staffel 3 von Talk for Builders. Wir haben uns in den letzten Folgen über die Zukunft des Bauens unterhalten. Wir haben uns alle eine kleine Erholungsphase verdient. Die aktuelle Staffel endet, wie gesagt, mit dieser Ausgabe. Seien Sie gespannt, wann und wie es im Frühling 2025 weitergeht. Ihnen alles Gute, ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie gesund. Tschüss. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast mit möglichst 5 Sternen bewerten, wenn Sie ihn sogar abonnieren und mir gerne auch ein Feedback schreiben. Links zum Gesprächspartner oder zu erwähnten Institutionen finden Sie in den Shownotes.